Ja, zunächst will ich auch ganz herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde in Rostock, Margaretenstraße. Gottes Segen wünschen Sie euch hier. Ja, der Text, um den es heute gehen soll, steht im Matthäusevangelium, die Verse 13 bis 17. Ich lese die erstmal so vor, das ist ja kein langer Text. Und dann will ich versuchen, zu den einzelnen Gedanken einfach zu den Versen so einige Gedanken zu stellen. Da heißt es, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Entschuldigt, das habe ich euch eben vorenthalten, aber ihr konntet ja hören und habt ja teilweise mitgelesen. Ich will diesen Text unterteilen in drei Abschnitte. Einmal den Vers 13, Jesus, der demütige Unbekannte. Dann zweitens, Jesus, der geduldige Überwinder, die Verse 14 und 15. Und drittens, Jesus, der geoffenbarte Sohn Gottes, Verse 16 und 17. Jesus, der demütige Unbekannte. Lass mal gucken, ob jetzt hier alles richtig ist. Ja. Da heißt es, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Die Distanz von Galiläa bis zu der Stelle, wo wir annehmen dürfen, dass der Herr Jesus getauft wurde oder wo Johannes taufte, nahe am Toten Meer. Das ist hier, könnt ihr vielleicht erkennen, hier soll so ein roter Pfeil sein. Ja. Ungefähr hier durch dieses Tal könnte der Herr Jesus losgegangen sein, ausgehend von Nazareth. Und dann hier wohl im Jordan, an der Jordansenke irgendwie entlang. Ungefähr 100 Kilometer. Das war kein Spaziergang. Da gab es weder Taxis noch ICs noch sonst andere Dinge, die wir heute für lange Reisen benutzen, sondern man ging normalerweise zu Fuß. Vielleicht hatte man einen Esel, aber davon steht hier nichts. Das war ein mehrtägiger Marsch. Und der Herr Jesus war noch völlig unbekannt. Er ging also, ich sag's mal, als Nobody da lang. Das hat sich ja dann später geändert. Aber als er hier diese 100 Kilometer lang ging, da hat ihn wahrscheinlich niemand beachtet. Er war ein Wanderer unter anderen. Ja, er ging eben da lang. Das letzte Mal, als ich in Bütze war, hatten wir ja das Thema der 12-jährige Jesus im Tempel. Jetzt ist die Taufe. Wir haben damals zwei Dinge bemerkt, an die möchte ich noch mal erinnern. Einmal das Erstaunen der Professoren im Tempel, der Schriftgelehrten, derjenigen, die die theologische Linie Angaben, die sagten, wo es lang geht, die Schriften erklärten, die waren baff über diesen Jungen, über diesen 12-Jährigen, was der ihnen für Fragen stellte und was für Antworten er ihnen gab. Wir können darüber lesen im Lukasevangelium. Ungewöhnliche, überraschende Beiträge kamen von diesem 12-jährigen Jesus. Da waren also, es steht richtig drin, sie waren alle außer sich. Also die waren nicht nur ein bisschen überrascht und dachten, ach, guck mal, sondern da war richtig, die dachten, es ist ja unwahrscheinlich, was hier jetzt, was dieser Junge sagt. Und dann das Zweite, was wir gesagt hatten letztes Mal, als er ging mit ihnen, mit den Eltern, dann hinab nach Nazareth und er war ihnen untertan. Hinab. Es ging hinab, das ist ja einmal geografisch gemeint, aber in der Bibel hat das ja auch eine Bedeutung. Er ging, ja, ich will es mal sagen, in die Bedeutungslosigkeit. Er wurde Lehrling seines Stiefvaters als Zimmermann. Und ich habe das versucht, euch ein bisschen darzustellen. Er reparierte Fenster und Türen und hat wahrscheinlich irgendwelche Balken erneuert. Er, der Konstrukteur und Schöpfer und Erhalter des Universums. Die höchste Instanz, die es überhaupt gibt, vor denen einmal alle in die Knie gehen werden. Alle werden ihn anbeten, ob mit Freude oder ohne Freude. Sie werden alle anerkennen, Jesus ist der Herr. Und dieser Jesus, der war Zimmermanns Lehrling und später dann Zimmermann. Man nimmt ja an, dass der Josef, sein Pflegevater, recht früh gestorben ist, sodass er die Aufgabe hatte, die Familie, die Brüder und die Schwestern und seine Mutter zu ernähren. Und die Leute in Nazareth, die haben dann auch einmal gesagt, ja, woher hat denn der seine Weisheit? Wir kennen den doch hier. Wir kennen seine Brüder alle, die werden dann mit Namen aufgezählt und seine Schwestern wohnen doch auch alle hier. Der ist doch nichts Besonderes eigentlich. Den kennen wir doch schon jahrelang. Das ist doch unser Sam, unser Zimmermann, der uns unsere Häuser in Ordnung bringt. Dieses Doppelte, einmal diese Herrlichkeit, die schon als Kind sichtbar wurde, dass die ergrauten Eminenzen, diese, ich sagte, Theologieprofessoren, dass denen der Unterkiefer runterklappte. Und auf der anderen Seite dieses ganz Verborgene, dieses Stille, dieses Demütige. Das gleiche Doppel haben wir ja auch schon bei seiner Geburt. Auf der einen Seite die Engel, die die Herrlichkeit Gottes anzeigen und sagen, der Retter der ganzen Welt ist geboren und er liegt in Windeln und in einer Futterkrippe. Hoffentlich war sie wenigstens schon trocken gemacht, hat Maria bestimmt gemacht. In einer Futterkrippe, in einer kalten, glitzigen, nassen Futterkrippe. Auch dieses Doppelte. Und hier geht jetzt dieser unbekannte Jesus, der geht jetzt auf die Wanderschaft und er beginnt seinen Weg jetzt einzuschlagen zu seiner eigentlichen Aufgabe. Denn Zimmermann zu sein, dazu ist er eigentlich nicht auf die Welt gekommen, sondern er hatte einen Auftrag vom Vater im Himmel. Und jetzt machte er sich auf den Weg und ging diese 100 Kilometer ungefähr zu Fuß, denke ich mal, oder mit einem Esel und ging dahin, wo Johannes taufte. Ein Ausleger, ein Kommentator, der schreibt, der Matthew Henry, der schreibt zu diesem Weg, den der Herr Jesus hier geht, auch wir sollten bereit sein, lieber weit zu gehen, als hinsichtlich der Gemeinschaft mit Gott zu kurz zu kommen. Finde ich sehr interessant. Auch wir sollten bereit sein, weit zu gehen, als hinsichtlich der Gemeinschaft mit Gott zu kurz zu kommen. Es war dem Herrn Jesus offensichtlich sehr wichtig, sich von Anfang an ganz mit den Sündern auf eine Stufe zu stellen, sich mit ihnen zu solidarisieren. Und der Herr Jesus begann sein Erlösungswerk nicht im damaligen Machtzentrum, nicht im Tempel, wo er als 12-Jähriger schon mal war. Er hätte ja auch dahin gehen können. Er geht zu denen, die auf den Trost Israels warteten, die auf Gott warteten, denen der Glaube im Herzen war, wo es nicht so eine äußerliche Sache vielleicht nur war. Und er war so demütig, mit ihnen sich auf eine Stufe zu stellen, mit denen, die selbst bereit waren, neu anzufangen. Und auch heute ist das so. Der Herr Jesus ist bei denen und er sucht die, die sich für ihn öffnen. Er sucht die, die Sehnsucht haben nach ihm. Ihm liegt nicht das fromme Showgeschäft am Herzen. Das ist so eine Gefahr, die uns Menschen manchmal packt. In dieser Gefahr stand er nicht. Die Taufe des Johannes. Es gab bis dahin eigentlich in Israel nur diese Proselytentaufe. Das war eine Taufe, wenn ein Heide sich zum Judentum bekehrte oder sich dem Judentum zuwandte oder sich dem Judentum anschließen wollte, wie man es auch richtig vielleicht sagen muss. Und hier tauft Johannes jetzt Juden. Und das war schon eine Ungeheuerlichkeit. Sie waren doch das erlöste Volk oder das erwählte Volk. Und ein Jude, der sich taufen ließ, der drückte damit aus, ich bin im Grunde nicht besser als ein Heide. Ich brauche Buße. Ich brauche Vergebung. Das war nicht selbstverständlich. Sie dachten eigentlich, wieso? Wir sind doch, die Heiden sind die Hunde und die dürfen sich taufen lassen, wenn wir so gnädig sind und das anerkennen, aber wir selber doch nicht. Und Johannes sagt jetzt, ihr müsst euch taufen lassen. Das sagt er zu Juden. Also wir müssen einfach mal begreifen, was das allein für eine Herausforderung für die Juden war. Und in Vers 11 und 12, das gehört zum Text vor unserem Text, da kündigt Johannes bei dieser Taufe einen Unbekannten an, von dem er sagt, dass dieser Unbekannte größer wäre als er, als Johannes. Und er, Johannes, wäre nicht einmal wert, dessen Sandalen zu tragen. Und Johannes erwähnt bei dieser Ankündigung drei verschiedene Arten von Taufen. Einmal die Taufe mit Wasser, die er selber durchführte zur Buße. Dann von dem Unbekannten, der kommen würde, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und drittens die Taufe mit Feuer. Diese drei Dinge kündigt Johannes da an. Und dieser Unbekannte wird auch der Richter sein, denn er sagt ja, der wird seine Tenne reinigen mit einer Worfschaufel und wird den Weizen von der Spreu trennen. Und den Weizen wird er in die Scheune bringen und die Spreu wird er verbrennen. Und das ist in der Bibel immer ein Zeichen für Gericht. Also da wird schon angedeutet, dass dieser Kommende, der nach Johannes kommen sollte, der würde eine ganz neue Taufe bringen, die dann zu Pfingsten ja auch geschehen ist, wo der Herr Jesus gesagt hat, wenn ich zum Vater gehe, sende ich einen anderen Tröster zu euch. Und die andere Taufe mit dem Feuer, das ist ja im Grunde für diejenigen, die nicht sich zu Gott wenden, die dann in ihren Sünden vor Gott stehen werden, die dann gerichtet werden von Gott. Und Johannes sagt jetzt, tut Buße. Das war also eine Forderung nach einer radikalen Umkehr, nach einer radikalen Abkehr von der eigenen Sünde. Uns fällt es ja immer viel leichter, die Sünden und Verfehlungen der anderen zu erkennen. Da sind wir ja alle spitze. Also wenn ich von mir ausgehe und denke, dass ihr nicht so ganz anders seid als ich, ich sehe immer gerne und schnell, was andere falsch machen. Aber wenn mir einer sagt, weißt du, guck doch mal jetzt hier und das ist dann schon unangenehmer. Man teilt lieber aus, als man einfängt. Und wenn wir uns selbst beurteilen, dann entschuldigen wir auch immer sehr vieles. Was wir bei anderen ganz klar verurteilen, das entschuldigen wir bei uns. Wilhelm Busch, der Pastor aus dem Ruhrgebiet, der hat einmal wunderbar erklärt, was Buße ist. Ich will das einfach mal vorlesen. Also jetzt Zitat von Wilhelm Busch. Was ist Buße? Ein Beispiel haben wir im Vorbild des verlorenen Sohns. der machte eine Entdeckungsreise in sein eigenes Herz. Und was er hier sah, erschreckte ihn gewaltig. Er sah nicht nur sein Elend fern vom Vaterhaus. Er sah auch seine Schuld. Er sah, wie erbärmlich sein Lebensinhalt gewesen war. Er entdeckte, wie schändlich er seinen Vater behandelt hatte. Er erkannte, wie erbärmlich er die ganze Zeit nur sich selber, sein Vergnügen, sein Recht, sein Wohlergehen im Auge gehabt hatte. Er sah sein Herz als eine Wüste, ohne Glauben, ohne Liebe, ohne Hoffnung, ohne Gnade. Solch eine Entdeckungsreise in das eigene Herz ist eine große Sache. Wir leben in einem elenden Selbstbetrug, solange wir diese Entdeckungsfahrt nicht angetreten haben. Gewiss, es ist ein schwerer Weg, ein bitterer Weg, aber es ist der einzige Weg, auf dem man zum Heil Gottes findet. Soweit Wilhelm Busch. Der Herr Jesus war bei der Taufe ungefähr 30 Jahre alt. So alt waren auch die Leviten, wenn sie in der Wüste den Dienst am Heiligtum beginnen durften. Jesu Demut wird in diesem Schritt, sich von Johannes taufen zu lassen, sehr deutlich. Obwohl er wusste, dass er selbst völlig rein war, stellte er sich mit uns sündigen Menschen auf eine Stufe. Sein Leben, sein Verhalten war in völliger Übereinstimmung mit seiner Lehre. Wie oft machen wir große Worte, die dann doch nicht durch unser eigenes Leben gedeckt sind. Welch ein Ansporn für uns, ihm, dem Herrn Jesus, auch in dieser Beziehung ähnlicher zu werden. Zweiter Punkt, der Herr Jesus, der geduldige Überwinder. Im Vers 14 steht, Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Hier findet irgendein Kampf, ich will es mal Kampf nennen, statt. Johannes stellt sich der Bitte des Herrn Jesus entgegen. Er sagt nein. Der Jesus bittet ihn um was? Und Johannes sagt nein. Johannes Jesus überhaupt kannte? Schon im Mutterleib hüpfte er ja, als Maria zu seiner Mutter Elisabeth kam. Und als er dann größer wurde und älter wurde, und sie waren ja auch verwandt, wahrscheinlich kannte er ihn. Ob er ihn so als Messias schon erkannt hatte, ich weiß es nicht genau. Johannes hatte ihn ja auch schon durch das Wirken des Heiligen Geistes angekündigt. Ich sagte das vorhin schon. Als den, der nach ihm kommen würde. Und Johannes erkennt hier wieder durch das Wirken des Heiligen Geistes in diesem Jesus den völlig Sündlosen, den ganz Reinen, von dem er schon als dem Lamm Gottes gesprochen hatte. Und von dem er als dem kommenden Richter schon gesprochen hatte. Aber da kannte er ihn noch nicht, er sagt es so. Und jetzt sieht er ihn und durch den Heiligen Geist wird er geführt und sagt, hier, das ist das Lamm Gottes. Aber es widerstrebt ihm, jetzt dieser Bitte nachzukommen. Er fühlte sich dazu einfach zu unwürdig. Er sagt, nein, das kann ich nicht. Diesen Reinen, diesen Sündlosen, ich will Sünder, die werde ich taufen, ja, aber ihn doch nicht. Ähnlich ging es Petrus bei der Fußwaschung. Da sagt er auch, nein, niemals, Herr, wirst du mir die Füße waschen. Und dann sagt der Herr Jesus, dann hast du aber keinen Anteil an mir. Und dann sagt Petrus, ja, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern dann auch Kopf und Hände und weiß ich noch was. Johannes selber hatte ja inzwischen eine Stellung. Er war eine anerkannte Größe in Israel. Die Massen strömten zu ihm raus. Sie blickten ihn mit Ehrfurcht an. Er war sehr geachtet. Man sprach von ihm im ganzen Land. Man sprach nicht nur so von ihm, sondern mit Scheu und mit Hochachtung. Denn jeder wusste, ich habe es ja auch nötig, zu ihm zu gehen. Ich habe Sünde in meinem Leben. Ich weiß es genau. Ich brauche jetzt eigentlich die Taufe vom Johannes. Und daher war er ein hoch anerkannter und geachteter Mann. Und viele im Volk überlegten ja sogar, ob er nicht eventuell sogar der verheißene Messias sein sollte. Also so hoch dachten die Leute damals von Johannes. Und hier legt Johannes jetzt seinen ganzen Ruhm, all die Ehren, die man ihm ausgesprochen oder unausgesprochen angetragen hatte, Jesus zu Füßen. Er sagt, Herr, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Sandalen zu tragen, hat er den anderen gesagt. Dieser hoch angesehene Johannes der Täufer, der sagt, ich bin nicht mal würdig, dem Kommenden die Sandalen zu tragen. Überlegt mal, was der sagt. Der hat wirklich alle seine Ehre nicht festgehalten, war nicht besorgt, dass sein Ruf bestehen bleibt. Er sagt ja einmal, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Er hat seine ganze Ehre Jesus zu Füßen gelegt. Ist für mich auch der Johannes ein Riesenvorbild. Bin ich dazu bereit? Oder bin ich doch heimlich darauf bedacht, dass die Menschen auf mich sehen? Johannes hat auf Jesus gezeigt. Und er erkannte seine eigene Unwürdigkeit, so wie Petrus, als das mit dem Fischfang passierte, wo er sagte, Herr, geh von mir weg. Ich bin viel zu sündig für dich. Ich bin ein sündiger Mensch. Du bist der Reine, du bist der Heilige. Du kannst doch nicht bei mir im Boot bleiben. Die Frage ist, die ich nicht beantworten kann, ob Johannes überhaupt selbst getauft war. Wer hatte ihn taufen sollen? Vielleicht hat er das selber gemacht, ich weiß es nicht. Aber offensichtlich wäre er gern vom Herrn Jesus getauft worden. Er sagt ja, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Also dieser Wunsch, das hätte ihm gefallen, wenn der Herr Jesus jetzt gesagt hätte, komm Johannes, jetzt taufe ich dich und dann mache ich weiter. Johannes hatte vom Mutterleib an den Heiligen Geist, das sagt ja die Schrift. Wer den Geist Gottes hat, der erkennt den eigenen Mangel. Ich sage es mal andersrum, wer den Geist Gottes nicht hat, der denkt, ach, bei mir ist alles okay. Wenn mal alle so wären wie ich, gehe doch einmal im Jahr zur Kirche oder sogar zweimal Weihnachten und Ostern und umgebracht habe ich auch noch keinen. Also wenn mal alle Menschen so wären wie ich, dann wäre es schon prima. Das ist eine Einschätzung von jemandem, der den Heiligen Geist nicht hat. Wer den Heiligen Geist hat, der merkt, ich kann so wie ich bin vor Gott nicht bestehen. Wer den Geist Gottes hat, der hat Sehnsucht nach mehr Gemeinschaft mit Gott. Der hat Sehnsucht nach mehr Gemeinschaft mit seinem Herrn. Wer Gottes Geist hat, der spürt auch, dass er Nahrung braucht. Der spürt geistlichen Hunger, geistlichen Appetit. Der hat Sehnsucht danach, in die Gemeinde zu gehen. Der hat Sehnsucht danach, mit Christen Gemeinschaft zu haben und mit dem Herrn. Leben braucht im Gegensatz zum Todeszustand Versorgung und Entsorgung. Versorgung ist die gute Nahrung, die wir aus der Schrift bekommen. Und Entsorgung ist die Vergebung unserer Schuld. Ein Toter braucht das alles nicht. Der braucht nicht essen, nicht trinken, der braucht auch keine Toilette mehr. Der liegt im Grab und liegt und hat Ruhe. Aber wo Leben ist, da ist Versorgung und Entsorgung nötig. Und daran können wir schon erkennen, ob wir Leben haben. Habe ich Hunger? Spüre ich, dass ich Entsorgung brauche, dass ich Vergebung brauche oder denke ich immer, ich brauche doch alles gut? In der Gegenwart des Heiligen, in der Gemeinschaft mit Jesus wird auch unsere oft so ganz andere sündige Art ins Licht Gottes gestellt. Unsere unbegründete Selbstzufriedenheit wird ins Licht Gottes gestellt. Das Nichterkennen unseres eigenen Mangels wird offenbar. Hier könnten wir doch von Johannes dem Täufer lernen. Ich sagte schon, er sagte, er, Jesus, muss wachsen und ich, Johannes, muss abnehmen. Und da sagte ich jetzt, und du kommst zu mir, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Johannes ist völlig überrascht und damit hatte er auch nicht gerechnet. Das hatte ihm der Heilige Geist auch vorher so nicht offenbart. Er hatte sich die Übergabe, die Stabübergabe völlig anders vorgestellt. Er hätte sich gut vorstellen können, dass der kommende Messias, den er ja selbst ankündigte, völlig selbstständig eine eigene Arbeit, vielleicht 500 Meter weiter am Jordan, beginnt. Er hätte sich auch wohl vorstellen können, dass er direkt zu Johannes kommt und sagt, so Johannes, jetzt werde ich dich erstmal taufen und dann mache ich weiter. Mit all dem wäre Johannes wahrscheinlich einverstanden gewesen. Aber dass dieser Messias kommt und will von Johannes getauft werden, das überstieg sein Verstehen. Dieser Unbekannte stellt sich unter die Taufe, die Johannes ausführte. Das war für ihn unglaublich. Und wie es für Johannes unverständlich war, dass Jesus zu ihm kam, genauso verwunderlich ist es für mich immer wieder, dass der Herr Jesus, der Schöpfer aller Dinge, dass er auch zu uns kommt, dass er auch uns sucht, unsere Gemeinschaft, meine Gemeinschaft, deine Gemeinschaft haben will. Vers 15. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Der Herr Jesus argumentiert jetzt gar nicht, er diskutiert gar nicht mit Johannes. Er spricht einfach in der ihm eigenen Hoheit und Würde und Autorität. Er sagt, lass es jetzt geschehen. Das heißt, der Herr Jesus akzeptiert die Selbsteinschätzung des Johannes, dass Johannes gar nicht würdig ist, ihn zu taufen. Das akzeptiert er. Er sagt nicht, ach, das ist ja alles gar nicht so. Aber er akzeptiert nicht die Weigerung, es deshalb nicht zu tun. Die akzeptiert der Herr Jesus nicht. Er sagt, ja, Johannes, du bist tatsächlich nicht würdig, aber jetzt gebührt es uns, den Weg Gottes zu gehen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Herr Jesus weiß ganz genau, wer er selber ist, Gottes Sohn. Er weiß auch um den Weg der Erniedrigung, der Demütigung bis zum Tod, den er als das Lamm Gottes ja zu gehen hatte. Und jeder Jude wusste ja, dass der Dienst eines Opferlammes in zwei Dingen besteht. Erstens, es musste fehlerlos sein und zweitens, es musste sterben. Ein Opferlamm, was nicht starb, nutzte keinem was. Und wenn er Jesus als das Opferlamm bezeichnet, dann war damit schon klar, er ist gekommen, um zu sterben. Das ist der einzige Sinn eines Opferlamms, zu sterben. Und der Herr Jesus unterstellt sich schon hier völlig dem Willen seines himmlischen Vaters. Hieran können wir auch die Demut Jesu erkennen. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen bedeutete für Johannes und für den Herrn Jesus, dem ganzen Willen des Vaters auf diesem schweren Weg zu folgen. Hier spricht Jesus noch geheimnisvoll, noch nicht frei und offen heraus. Er stellt sich auch nicht selbst vor. Er macht sich auch nicht bekannt. Er preist sich auch nicht an, so wie das heute ist, wo sich alle möglichen Leute selber anpreisen. All das tut der Herr Jesus nicht. Aber wenn er von dieser Gerechtigkeit spricht, im Psalm 45 spricht, Gott, da heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt. Und der Herr Jesus sagt jetzt, es gebührt uns jetzt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber erst nach Jesu Taufe wird der Vater und der Heilige Geist ihn als den angekündigten Messias für andere offenbaren. Jesus macht sich in der Taufe ganz eins mit uns Sündern. In Philipper 2, Vers 8 steht, er erniedrigte sich selbst, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Die Taufe des Herrn Jesus war nur ein Bild, ein etwas Vorweggenommenes für sein Leiden, für sein Sterben und für sein Auferstehen. Am Kreuz wurde dann letztendlich erst aller Gerechtigkeit Genüge getan. Das heißt, für alle Gerechtigkeit sorgen. Für jeden Menschen ist genug Gerechtigkeit da. Für jeden, der kommt, ist Gerechtigkeit da. Es kommt keiner zum Thron Gottes und dann heißt es, solange der Vorrat reicht, jetzt ist gerade alle geworden. Wird bei Gott nicht passieren. Alle Gerechtigkeit. Für alle Gerechtigkeit. Für alle, die wollen. Und bei der Auferstehung wurde dieses Werk Jesu von Gott wie mit einem Gütesiegel beglaubigt. Gott hat damit gezeigt, das erkenne ich zu 100% an. Das hat vollständige Gültigkeit. Das Siegel der Echtheit von Gott. Und nach diesen Worten lässt Johannes es ihm dann zu. Die gleiche Bescheidenheit, die dem Johannes am Anfang im Wege stand und er sagte, das geht doch alles nicht. Die gleiche Bescheidenheit zeigt sich dann, dass er sich dem Willen Jesu unterstellt und dass er Jesu Bitte erfüllt. Er unterordnet sich dem Willen Jesu. Also, Demut sollte kein Vorwand für uns sein, Gott zu gehorchen. Demut sollte kein Vorwand sein, unsere Pflicht zu erfüllen, dass wir sagen, ich bin doch nicht würdig und eigentlich bin ich nur faul. Oder eigentlich will ich es nur nicht und ich schiebe dann eine demütige Haltung vor, dass ich nicht würdig bin. Ist ja ein Trick, den man auch mal anwendet vielleicht. Das hat Johannes hier nicht getan. Drittens, der Herr Jesus, der geoffenbarte Sohn Gottes. Es heißt, dass der Herr Jesus sogleich aus dem Wasser heraufstieg. Das ist nach Matthew Henry ein Hinweis auf seine Sündlosigkeit. Er hatte offenbar keine Sünden zu bekennen. Im Gegensatz zu den anderen, die erst ihre Sünden bekennen mussten. Die im Wasser waren, ob vor oder nach der Taufe, ich weiß es nicht so genau, dann erst mal ihr Bekenntnis ablegen mussten oder getauft wurden und dann ihr Bekenntnis ablegten. Und der Herr Jesus wurde getauft und er hatte ja nichts zu bekennen. Darum stieg er sofort aus dem Wasser heraus. Und dann heißt es in Lukas 3,21, das gehört nicht direkt zu unserem Text, ist aber eine Parallelstelle, dass der Herr Jesus betete. Als er jetzt aus dem Jordan heraufsteigt, da betete er. Und da heißt es, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan. Ein offener Himmel über dem Herrn Jesus. Keine Trennung vom Vater. Freier Zugang zum Vater. Der volle Segen des Vaters steht für ihn bereit. Jesus begann seinen Dienst mit Gebet. Manchmal denke ich daran, wie viel ich oder wie viel wir ohne Gebet tun. Und dann denken wir, wir könnten es selbst. Wir können gar nichts selbst. Der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch hier ist der Herr Jesus ein Vorbild. Er, der Sündlose, Gott selbst, er beginnt seinen Dienst mit Gebet. Dann heißt es, er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Der Heilige Geist kommt nicht als Taube auf ihn, sondern wie eine Taube. Das heißt, es war keine Taube, sondern es hatte Ähnlichkeit mit einer Taube. Und hier beschreibt uns die Bibel die direkte Salbung des Herrn Jesus zum Messias. Sonst war ja in der Bibel oder ist in der Bibel immer das Öl ein Bild für den Heiligen Geist. Aber hier beim Herrn Jesus wird nicht ein Bild gebraucht, sondern der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn selbst herab. Also nicht ein Symbol kommt auf ihn herab, sondern der Heilige Geist. Das müssen wir aus dem Text ganz klar entnehmen. Es ist nicht bildlich gemeint und es ist auch keine Taube gewesen, die auf ihm gelandet ist, sondern wie eine Taube. aber es war der Heilige Geist selbst. Kein Vergleich, kein Abbild. Und interessant, nicht wie ein Adler. Der Adler ist ja eigentlich ein königlicher Vogel, ja, ein Raubvogel. Die Reiche dieser Welt, die nehmen ihn gern als Symbol. Auch Deutschland hat ja den Adler. Manche sagen ja auch lästerhafterweise den Pleitegeier. Ja, aber auch ein Pleitegeier ist ja ein böser Vogel, ne? Und der Herr Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, ein Adler passt nicht zu ihm. Ein Adler wäre ein völlig unpassendes Bild für das Reich Gottes. Eine Taube ist ein Opfertier, ist sanft, harmlos. Gottes Geist ist sanft. Denkt, wie Elia Gott begegnen wollte, als er dann auf dem Berg war und erst das Gewitter war und das Erdbeben und der Sturm und in alledem war Gott nicht und dann ein sanftes Säuseln. Und dann merkt Elia, jetzt ist Gott gegenwärtig und er verhüllt sein Angesicht. Und der Herr Jesus sagte einmal von den Tauben, dass wir so sein sollen wie die Tauben, nämlich ohne Falsch. Ohne Falsch wie die Tauben. Eine Anforderung, über die wir uns auch mal Gedanken machen müssen. Nicht die raffiniertesten, nicht die immer gerade noch so am Rande der Legalität sich am Abhang bewegen, ein Zentimeter weiter und du stürzt und bist kriminell. Ja, also das, manche lavieren sich ja auch so irgendwo durch. Wir sollen immer denken, wir stehen vor dem Herrn. Und als das jetzt geschah, diese Schau, die da war, dass der Heilige Geist auf den Herrn Jesus kam und dann heißt es, und siehe, eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die Stimme des Vaters, die Taufe des Sohnes, der Heilige Geist vom Himmel. Hier haben wir auch die Dreieinigkeit Gottes wieder. Der Vater ist beteiligt, er spricht, der Heilige Geist kommt vom Himmel und geht auf den Sohn, der auf der Erde ist. Vater, Heiliger Geist und Sohn. Und Gott selbst gibt die Erklärung, eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das Wohlgefallen des Vaters lag jetzt auf dem bisherigen Leben Jesu. Ich hatte am Anfang ja so ein bisschen versucht zu erzählen, in völlig undercover, völlig unbeachtet, im Verborgenen. Um Gottes Wohlgefallen zu haben, müssen wir nicht immer groß rauskommen. Gott sieht im Verborgenen. Er sieht, ob wir in den kleinen Dingen treu sind. Er sieht, was unsere Motive sind. Er legt nicht darauf Wert, dass wir immer die Größten sind oder so. Und er hatte Wohlgefallen an dem verborgenen Leben seines Sohnes, wie er als Zimmermann Fenster repariert hat, mit welcher Qualität er das gemacht hat, wie freundlich und nett er zu den Leuten war. Das fand Wohlgefallen bei Gott. Sein ganzes Leben. Und dieses Zeugnis, was der Vater hier sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, das führt zwei Bibelstellen zusammen. Einmal Jesaja 42, Vers 1, da steht vom Knecht des Herrn, da ist das Wohlgefallen, das wird auf dem Knecht des Herrn ruhen, die Rede. Und dann im Psalm 2, Vers 7, da ist von der messianischen Königsherrschaft die Rede vom Sohn. Und hier ist der geliebte Sohn, Psalm 2, an dem er Wohlgefallen hat, Jesaja 42. Der demütige und leidende Knecht Gottes und gleichzeitig der königliche Messias, der eingeborene Sohn Gottes, dies ist das Geheimnis Jesu, ohne welches wir seinen Dienst überhaupt nicht verstehen können. Und auch Johannes erkennt ihn an dem Zeichen wie die Taube, als das Lamm Gottes, und erkennt ihn als den Sohn Gottes auch wegen der Stimme dann. Wer sah diesen Heiligen Geist wie eine Taube? Nach Lukas würde man denken, der Herr Jesus war es. Nach Matthäus könnte man denken, dass es auch Johannes war. Einmal heißt es, du bist mein geliebter Sohn, also da wird der Herr Jesus angesprochen. Und in unserem Text steht, dieser ist mein geliebter Sohn, also da werden eher entweder Johannes oder auch alle anderen, ob Wer das denn alles gehört hat, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es ist möglich, dass es auch eine Proklamation Gottes vor allen Anwesenden war, dass er seinen Sohn vorgestellt hat. Das könnte gut sein, weil es sich um eine öffentliche Salbung und Autorisierung seines Sohnes als Messias handelte. Hier haben wir nochmal die drei Punkte zusammen. Jesus, der demütige Unbekannte, Jesus, der geduldige Überwinder, Jesus, der geoffenbarte Sohn Gottes. Auch wir können die Herrlichkeit Jesu nur im Lichte eines geöffneten Himmels erkennen. Ansonsten sehen wir nur einen edlen Menschen in ihm, einen Revoluzer, den ersten Kommunisten. Heute erdreisten sich ja manche und sagen, er war ein Palästinenser. Es gibt ja keinen Unsinn, den Menschen nicht sagen. Er war Gottes Sohn, der Messias, für uns gestorben. Zum Schluss will ich noch einen Gedanken bringen, der das nochmal vielleicht etwas zusammenbindet. Geöffneter Himmel, oder? Vielleicht kennen manche von uns die Situation, in der man einfach nicht mehr weiter weiß, wo man keinen Ausweg mehr sieht. Da kommt etwas auf uns zu, was uns Angst macht. Etwas, wo wir spüren, dem bin ich nicht mehr gewachsen. Das kann ich auch nicht mehr abwenden. Ich kann nicht mehr abhauen. Ich kann nicht mehr auskneifen. Es macht sich Angst breit, Verzweiflung, Panik kann uns erfassen. Die Bibel schildert solch eine Situation in einem ganz drastischen Bild. Da heißt es im 5. Mose, und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Stellt euch das mal vor. Schlimmer als Science Fiction auf dem Mars. Der Himmel über dir Erz statt Luft und die Erde unter dir statt fruchtbarem Boden Eisen. Schrecklich. Keine Sonne, kein blauer Himmel, kein Wind, keine Luft, keine Blume, kein Baum, keine Freude, kein Leben. Stattdessen Enge, Bedrohung, Angst, Misserfolg, Kraftlosigkeit, Verzweiflung, Dunkelheit. Ein Leben ohne Gott führt letzten Endes in genau so eine Situation hinein. Und es gibt dann am Ende tatsächlich keinen Ausweg mehr. Welcher Gegensatz hierzu ist der vom Vater geöffnete Himmel über unserem Herrn? Licht, Wärme, Leben, Überfluss, Liebe, Erfüllung, Freude, all das sind Dinge, für die ein geöffneter Himmel steht. Der Wochenspruch, der hieß, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist Gottes Angebot. Kein Himmel aus Erz über uns und keine Erde aus Eisen, sondern ein geöffneter Himmel. Und doch begann für den Herrn Jesus bei der Taufe ein Weg, bei dem er letztendlich in so eine Situation hinein musste. Himmel aus Erz, Erde aus Eisen. Er wurde am Kreuz von Golgatha an unserer Stelle zur Sünde gemacht und starb ganz und gar von Gott verlassen, sodass er es herausschrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gerade dadurch hat er für jeden von uns die Möglichkeit geschaffen, dass der Himmel über uns weit offen steht, wenn wir uns ehrlich an ihn wenden. Ich sagte, der Herr Jesus begann seinen Dienst mit Gebet. Auch wir können zu unserem Vater im Himmel und zu unserem Herrn Jesus Christus beten. Und wir werden einen geöffneten Himmel erleben. Zur Erinnerung nochmal das Zitat von Wilhelm Busch, ein kurzes Stück. Solch eine Entdeckungsreise in das eigene Herz ist eine große Sache. Wir leben in einem elenden Selbstbetrug, solange wir diese Entdeckungsfahrt nicht angetreten haben. Gewiss, es ist ein schwerer Weg, ein bitterer Weg, aber es ist der einzige Weg, auf dem man zum Heil Gottes findet. Diese Entdeckungsreise muss im Lichte Gottes geschehen, im Lichte eines geöffneten Himmels. Und dann können wir erkennen, unsere Schuld ist erdrückend. Meine Schuld ist wirklich groß. Ich bin kein kleiner Fisch. Aber seine Gnade ist unendlich viel größer, ist unendlich viel stärker. Und hier, das soll das ein bisschen symbolisieren, hier bin ich als Sünder. Hier ist eine Kluft und hier ist der heilige Gott, den ich alleine nie erreichen könnte. Der Herr Jesus starb und durch ihn kann ich zum Vater kommen. Und dann finde ich eine geöffnete Tür aus der Finsternis heraus ins helle Licht. Und das wünsche ich uns allen, dass wir viel Zeit mit unserem Herrn verbringen, dass wir viel Zeit damit verbringen, in der Bibel zu lesen, weil er dazu uns spricht. Und dann werden wir einen geöffneten Himmel erleben. Er wird uns auch in Situationen hineinkommen lassen, die uns nicht gefallen. Aber er führt auch wieder heraus und er hilft hindurch. Aber das Entscheidende ist nicht, dass mein kaputtes Fahrrad wieder ganz wird, sondern entscheidend ist, dass mein Leben einmal hier in die Freiheit kann, zu ihm, in alle Ewigkeit, mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft haben. Ich als Sünder, als ehemaliger Sünder darf ein Heiliger sein, darf ein Gereinigter sein, darf einer sein, der Zutritt, die Bibel sagt, dass wir weiten Zutritt bekommen werden, dass wir viel Freiheit haben werden, wo normalerweise niemand reinkommt allein. Der Herr Jesus hat es für uns getan. Ihm wollen wir für alles vom Herzen danken. Amen.